HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Heute Abend werden die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet mit dem Theaterstück Peer Gynt, inszeniert von Robert Schuster und mit Christian Nickel in der Hauptrolle. Er ist einer der absoluten Stars auf der Bühne der Stiftsruine. Es ist seine dritte Spielzeit in Bad Hersfeld und die erste nach Dieter Wedel. Wedel war Anfang des Jahres als Intendant zurückgetreten, nachdem mehrere Schauspielerinnen ihm teils lange zurückliegende sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Ich möchte von Christian Nickel wissen, wie hat sich nach der Affäre Wedel die Stimmung hinter den Kulissen verändert? Was bedeuten ihm die Festspiele in Bad Hersfeld? Und warum reizt ihn die Rolle des Peer Gynt ganz besonders? Christian Nickel jetzt in HR Info das Interview. Christian Nickel, Sie sind ja bereits zweimal mit dem großen Hersfeld-Preis ausgezeichnet worden und haben sich bei den Festspielen hier zu einem regelrechten Publikumsliebling entwickelt. Ist das eine Rolle, die Ihnen liegt?
Das ist schön, dass Sie mit der Schlagsahne anfangen.
Ich habe diesen
guten Preis, diesen schönen Preis hat man mir zweimal zugedacht. Das soll man ja auch gar nicht allzu viel in Frage stellen oder so, sondern das vielleicht genießen. Und daraus, wenn sich daraus eine neue Arbeit ergibt, dann macht so ein Preis ja auch wirklich Sinn. Es ist eine Ehre, diesen Preis zu bekommen und in Hersfeld wieder spielen zu dürfen, ist vielleicht noch eine größere. Wenn es dann solch eine Rolle ist wie in diesem Jahr der Peer Gynt, scheinbar eine Rolle, die zu mir passt, denn dieses Stück hat mich eigentlich nie losgelassen, ist sehr früh, ganz am Anfang meines Berufsweges aufgetaucht. Nämlich in Frankfurt, wo ich das spielen durfte, am Schauspiel Frankfurt.
Vor 20 Jahren,
genau. Vor 21 Jahren, genau. Dass es mir nun nach 21 Jahren nochmal über den Weg läuft oder in den Schoß gelegt wird und mir als Aufgabe gestellt wird, das empfinde ich zurzeit als großes Geschenk.
Ich habe für Sie ein paar fiese Thesen, würde ich es mal nennen, zum Thema Festspiele vorbereitet. Es gibt ja zu diesem ganz besonderen Mikrokosmos-Theaterfestival gibt es ja so einige Klischees, die so umherwabern. Und Sie sollen mir einfach sagen, stimmt oder stimmt gar nicht. Sommerfestspiele nimmt man als Schauspieler gern mal so mit, denn das ist ja ein besonders dankbares Publikum. Stimmt oder stimmt gar nicht?
Stimmt.
Das hätte ich jetzt nicht von Ihnen erwartet, dass Sie das so offen zugeben.
Ja, ich habe natürlich versucht, jetzt Antworten zu geben, mit denen Sie nicht rechnen. Sie mit mir dieses taktische Spiel spielen.
Ich dachte, Sie sagen jetzt, Festivalarbeit, das ist eine ganz harte Arbeit.
Das ist eine harte Arbeit, aber es ist ein Geschenk, weil es überhaupt, weil es aus dem alltäglichen Theaterleben irgendwie ein Ausflug ist, ja, dass man sich für eine überschaubare Zeit mit einem Ensemble und einer Aufgabe zusammensetzt. Das ist aber eine endliche Strecke. Man weiß auch, das endet irgendwann und rauft sich für ein Projekt. Also wie projektbezogenes Arbeiten eigentlich. Und das Publikum, das muss man schon sagen, hat schon grundsätzlich das Bedürfnis, gute Laune zu haben. Also möchte einen guten Abend erleben. Dass Leute einfach regelmäßig einfach so ins Theater gehen, weil das jetzt gerade dran ist oder so. Das ist ja die härteste Arbeit, wenn man auf der Bühne steht.
Meine zweite fiese These. Festspiele sind vor allem Gesellschaftsspektakel und dienen dem Tourismus, nicht der Kunst. Stimmt oder stimmt gar nicht?
Stimmt gar nicht. Ich finde, dass der Spielplan hier bei den Hersfelder Festspielen ja schon versucht, eine Ausgewogenheit hinzukriegen. Kleine Stücke zu machen, größere Stücke zu machen, gewagte Stücke, Stichwort Peer Gynt, zu machen, was keine Selbstläufer sind in diesem Sinne. Trotzdem nebenbei gibt es auch das sehr begehrte Musical, was sehr gut läuft, und den einen oder anderen Titel. Und zu sagen, man kann trotzdem eine Inhaltlichkeit da unterbringen in dieser Arbeit, das sehe ich eigentlich schon so.
Noch eine fiese These, Festspielmacher lieben vor allem Klassiker. Stimmt oder stimmt gar nicht?
Das stimmt, auf den ersten Blick stimmt das.
Sieht man ja jetzt auch an dem Auftaktstück Peer Gynt. Das ist ja auch einer der größten Klassiker von Ibsen eigentlich.
Wenn ich den Intendanten Jörn Hinkel so richtig verstanden habe, ist das für ihn ein Klassiker der Theaterliteratur, den es zu entdecken gilt.
Gynt begibt sich auf die Suche nach sich selbst und nach Bedeutung und Reichtum. Er erfindet sich ja immer wieder neu. Das ist eine Ihrer Paraderollen. Was steckt da drin für Sie in dem Stück?
Das ist ein Volksmärchen eigentlich, ja, was auf wunderbare Weise auffächert, zeitlose Problematik des Menschseins. Diese Nabelschau, was bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich ein Mensch, der den Konflikten ausweicht? Stelle ich mich den Dingen, die sich in meinem Leben mir auf mich zubewegen? Was richte ich damit für einen Schaden an? Auch bei anderen Menschen, die eine Beziehung, in diesem Fall taucht ja auch eine Liebesgeschichte auf im Zentrum des Stücks. Was bedeutet das für den anderen oder die andere? Und da, glaube ich, ist es eben ein Stellvertreter für uns alle, auch für Frauen oder Männer. Was bin ich eigentlich? Wo geht mein Weg hin? Bin ich selbst?
Das Stück ist aktuell.
Zeitlos aktuell, wahrscheinlich auch in 1000 Jahren, falls es die Menschen dann noch gibt und sie weiter suchen, ist es auch, wahrscheinlich funktioniert es immer noch. Ja,
gibt es denn besonders aktuelle Bezüge?
In diesem Fall hier, in dieser Inszenierung, gibt es deutlich aktuellere Bezüge als vor 21 Jahren, nämlich die Möglichkeit, sich, das Internet wird eine Rolle spielen, nicht jetzt durchgängig durch den ganzen Abend. Es sind nur Hinweise darauf, wo die Aufspaltung des Ichs oder wo man sich verlieren kann in verschiedenen sogenannten Identitäten, dass man sich Profile zulegen kann.
Sie meinen die Trolle, die in dem Stück vorkommen?
Ausgelöst durch diese Trollwelt, sage ich mal, nimmt der Regisseur in diesem Fall die Möglichkeit, eine Parallelwelt, eine Fantasiewelt, die gar keine wirkliche ist, sondern eine virtuelle ist, eben dort damit zu übersetzen. Es sind schon Schauspieler, die hier die Trolle spielen auch. Das sind aber Bekannte aus dem Freundeskreis von Peer Gynt, die auch in anderen Zusammenhängen auftauchen und eine Mischung aus Traum sind, Wunschtraum, Albtraum und eben sich in einer Art Netzwelt, sagen wir mal, wiederfinden. Das ist ja ein Fantast.
Und ein Lügner. Er erzählt ja viele Lügengeschichten.
Sehr schön. Ja, das ist ja der erste Satz in dem Stück. Er schlägt der Ibsen vor, sagt die Mutter zu ihm, Peer, du lügst. Und er sagt, ich lüge nie. Und nun definiert sich ja im weiteren Verlauf, ab wann kann man von einer Lüge sprechen und ab wann sprechen wir von fantasievollen Parallelwelten, die ich mir erfinde, auch eine Realität, die es vielleicht gar nicht gibt. Denn die Diskussion ist ja auch, könnte auch eine philosophische werden. Was ist die wirkliche Realität? Wo leben wir eigentlich? Ist das real, dass wir beiden hier sitzen? Oder ist die wirkliche Realität ganz woanders? Gibt es eine geistige Realität oder eine Traumrealität, in der wir uns befinden?
Herr Info, das Interview mit Christian Nickel. Er spielt bei den Bad Hersfelder Festspielen in diesem Sommer den Peer Gynt. Ich habe jetzt unsere H-Info-Interviewbox für Sie dabei. Die befüllen wir für jeden unserer Interviewgäste und Sie dürfen jetzt einfach mal öffnen und gucken, was da drin ist.
Oh! Nein! Sieht gefährlich aus. Ich finde eine äußerst gefährlich, ein Mordwerkzeug,
würde ich fast sagen. Nein, es ist
eine Axt, ein Beil.
Eine kleine Axt, genau, so für den Garten. Was könnte das mit Ihnen zu tun haben?
Hin und wieder habe ich wahrscheinlich das irgendwo schon mal eingesetzt, das Holzhacken, weil es in meinem Leben wirklich eine Rolle spielt und ich das so gerne mache. Warum? Weiß ich nicht, aber es tut mir gut, Holz zu hacken.
Also, Sie fahren doch im Sommer immer nach Schweden in den Wald, habe ich gelesen.
Und, so ist das, ja.
Und erholen sich dadurch, dass Sie stundenlang Holz hacken.
Ja, wenn ich darf, säge ich auch den einen oder anderen Baum ab und dann zerlege ich ihn. Und wenn das Holz soweit ist, hacke ich es dann, um es dort in den Ofen zu werfen und damit zu heizen, wenn ich in den Wintermonaten mal da sein sollte. Und mache das aber überall, also auch für Freunde, die einen Kamin haben oder so, hacke ich sehr gerne
Holz. Aber Sie haben wahrscheinlich eine richtig große Axt dafür, ne?
Habe ich,
also
genau.
Also nicht so ein kleines
aber
Spielzeug.
Aber diese sieht sehr professionell aus. Also was, ist das Ihre?
Nee, die habe ich mir geliehen.
Ja, es sieht sehr gefährlich aus, ja. Und ich habe es eben auch so erzählt und jetzt ja hier vor 2 Jahren den John Proctor gespielt, in Hexenjagd, der ja das beruflich macht, also die Holzwirtschaft, das ist ja sein Einkommen, sein genau. Unterhalt, ist ja Holzbauer praktisch. Und da habe ich das dann auch auf der Bühne machen dürfen.
Können Sie sich eigentlich beim Holzhacken besser verausgaben oder bei der Arbeit auf der Bühne?
Letztendlich dann schon auf der Bühne. Das Agieren auf der Bühne ist ja immer oder fast immer endet es so, dass man sagt, ach hätte ich doch, ach müsste ich doch. Glücklicherweise kann man im Theater dann eine Vorstellung nochmal spielen oder eine Probe am nächsten Tag, wo ich die Szene dann, wo sie sich wieder verschiebt und sich mir anders darstellt und das eigentlich ein Prozess ist, der nie aufhört. Ja, das Holzhacken wird dann wichtig, wenn man in merkwürdigen Stücken sich wiederfindet, wo ich zu wenig erlebe auf der Bühne. Das ist wahnsinnig unbefriedigend und enttäuschend. Und ich merke innerlich, dass ich was brauche, um mich zu verausgaben, da brauche ich dann irgendwie, sage ich, jetzt muss ich mal irgendwie mit dem Beil einen Klotz reinhauen.
Als ich mir angeschaut habe, was Sie schon alles gemacht haben als Schauspieler, da ist mir aufgefallen, es gab mehrfach die Situation, dass Sie ganz kurzfristig eingesprungen sind und große Rollen übernommen haben. Zum Beispiel im vergangenen Jahr, als Dieter Wedel als Intendant einen Tag vor der Premiere Paulus Manka gefeuert hatte, einen der Luther-Darsteller, und Sie sind dann sehr spontan eingesprungen, haben seine Rolle noch mit übernommen. Oder bekannt geworden sind Sie bundesweit, als Sie im Jahr 2000 auf der Expo in Hannover in Peter Steins Faustprojekt zusätzlich zur eigenen Rolle als junger Faust auch noch die Titelrolle von Bruno Ganz übernommen haben. 21 Stunden dauerte diese Inszenierung. Es klingt so, als ob Sie so ein bisschen so das Unmögliche besonders reizt.
Ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht, warum man mir das dann zutraut in diesen Momenten. Es wird nicht unbedingt leichter. Jetzt sprechen Sie die Sache vom letzten Jahr an. Vergleichbar ist das sowieso nicht. Das sind sehr unterschiedliche Situationen gewesen. Es gab auch noch mehr in meinem Berufsweg, wo man gesagt hat, das müsste jetzt irgendwie gehen. Kannst du das machen? Einerseits ganz praktisch hat es damit zu tun, dass ich in beiden Fällen ja schon einen Teil oder einen großen Teil der gleichen Figur gespielt habe. Für mich ist es in beiden Fällen halbwegs gut gegangen. Man kann sich damit auch die Finger verbrennen. Das weiß ich ja in dem Moment auch. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich natürlich. Eine gewisse Unbedarftheit, was ich damals zum Beispiel mit dem Faust, um das aufzugreifen, war ich 30 Jahre alt. Also und war gerade mal ein paar Jahre in diesem Beruf, also ein wirklich blutiger Anfänger. Und natürlich haben mir auch Kollegen, ältere Kollegen gesagt, mach das nicht, da kannst du nur verlieren. Das ist unmöglich. Das
Gegenteil war der Fall.
Ja, ja, genau. Trotzdem gab es da natürlich eine Strecke, in der ich gedacht habe, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Ich hoffe nur, dass Bruno Ganz, der eine schwere Verletzung sich ja zugezogen hat in der Probenzeit, eines Tages durch ein Wunder aufsteht und einfach da wieder in der Tür steht und sagt, ich mach das schon. So, das habe ich mir dann doch öfters gewünscht. Hat ganz schön lange gedauert, bis er dann zurückgekommen ist. Und da ging es mir dann noch schlechter, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, das ganze Ding zu spielen und habe es ganz schwer wieder abgeben können. Ich bin ja dann doch Schauspieler und dann riecht man.
So gewisse Eitelkeiten hat man da schon.
Ich weiß nicht, ist das nur Eitelkeit?
Größenwahn?
Ja, es ist, dass man sich verliebt in eine Figur, in das, was auf der Bühne stattfindet. Man kann auch süchtig werden. Nach solchen Stücken und solchen Rollen kann man auch süchtig werden.
Aber es ist schon ein bisschen was dran, dieses bis zur Erschöpfung spielen, das erzeugt auch so einen gewissen Kitzel. Hinzu kommt ja noch, Sie arbeiten ja nicht nur als Schauspieler, Sie arbeiten auch als Regisseur. Gehen Sie da auch immer bis an Ihre Grenzen?
Unbedingt. Also der Unterschied, man muss ja nur dann aufpassen, dass man nicht in diesem Strudel, gerade wenn es zu den Endproben kommt, dass man die Schauspieler nicht überdreht, also wie Schrauben oder so, dass man aufpasst, dass da noch Kraft ist, nochmal Gas zu geben. Also ich muss ja irgendwann dem Schauspieler das lassen, dass er das jetzt spielt. Teilweise Rollen, die ich sehr, sehr gerne spielen würde oder so.
Oh.
Und das ist ein schöner Prozess, wenn man jemandem anderen das Vertrauen geben kann und irgendwann sagt, ich bin froh, dass du das machst. So kam es, ich habe 3 Kinder auch. Als diese Kinder in mein Leben kamen und angefangen haben, auch mein Denken und Fühlen zu bestimmen, merke ich ja, dass ein Spiel zu initiieren manchmal noch schöner ist, als es selber zu spielen. So, das habe ich vorher nicht so gedacht. Und sage auch ganz ehrlich, durchgängig kann ich das heute immer noch nicht. Ich muss schon zwischendurch eben auch selber das Spiel spielen. Deswegen mache ich ja auch diesen Beruf nach wie vor sehr, sehr gerne. Und wenn dann solche Aufgaben kommen, wo das passiert, dass man Grenzerfahrungen machen darf, was vielen Menschen nicht gegeben ist in ihrem Beruf und mir manchmal auch nicht, wenn ich eine mittlere Rolle irgendwo spiele, wo ich sage, ich komme nicht an Anschlag, dann suche ich schon intuitiv, merke ich fieberhaft nach einer Aufgabe. Manchmal ist es Holzhacken und manchmal sind es auch die Festspiele in Bad Hersfeld, wo ich sage, ich hoffe, dass ich da wieder so richtig Gas geben kann, sodass ich hinterher nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
Herr Hein, für das Interview mit dem Schauspieler Christian Nickel. Man kann ihn jetzt bei den Bad Hersfelder Festspielen in der Rolle des Peer Gynt erleben. Es ist ja die erste Spielzeit nach dem Rücktritt von Dieter Wedel als Intendant. Im Januar hatten mehrere Schauspielerinnen ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen, Anfang der 80er Jahre. Herr Nickel, Sie haben die beiden letzten Jahre mit Wedel eng zusammengearbeitet in Bad Hersfeld. Würden Sie sagen, die Stimmung hat sich verändert, seitdem er weg ist? Ist da irgendwas anders hier?
Die Stimmung hat sich verändert, weil ja jetzt ein Intendant ist, gekommen ist, der aus einer ganz anderen Generation kommt, den ich auch schon lange kenne.
Jörn Hinkel,
der das macht. und das auch sehr gut macht und natürlich anders macht, schon von seinem ganzen Wesen, von seinem Charakter und seinem Naturell, erstmal nicht jemand ist, der Dieter Wedel, daraus macht er ja selber keinen Hehl, auch über Autorität, auch über Machtstrukturen, die Hierarchien, die nach wie vor im Theater eine große Rolle spielen und ohne die ja auch noch nicht wirklich eine Antwort gefunden ist. Immer wieder mal wird versucht, das Theater ohne Hierarchien aufzubauen. Das gelingt manchmal auch für eine Zeit, eine überschaubare Zeit. Und trotzdem, sag ich mal, am Ende sagt der Intendant, sagt der Regisseur, wie dieser Abend verläuft. Da kann man noch so viel Mitsprache und so weiter machen. Entscheidend ist ja für uns, dass wir uns vorher einbringen. Zurück zu Ihrer Frage. Es hat sich, das Klima hat sich insofern verändert, dass vielleicht mit etwas weniger Druck insgesamt gearbeitet wird. Auch die Ehrfurcht, ich sage es mal so, es ist ja nicht immer nur eine panische Angst. Die Ehrfurcht auch vor einer Biografie, wie Dieter Wedel sie mitbringt, dass es manchmal zu gewissen Angstzuständen oder Lähmungen auch führt, beziehungsweise dass Leute sich nicht ganz frei bewegen in ihrem ganzen Verhalten. Und das, diese Chance gibt ja Jörn Hinkel uns jetzt im Moment, dass er sagt, solange ihr arbeitet, und zwar etwas mehr, als es nur Spaß macht, sondern sozusagen über den Punkt der Freude hinausgeht, das heißt, das leistet, was man von euch erwartet hier für einen Zeitraum, für den wir hier engagiert sind, brauche ich keinen Druck machen. Da brauche ich auch nicht rumschreien und irgendwie euch antreiben, wenn ich sehe, dass ihr mehr wollt, als euch einfach so aus der Hüfte zur Verfügung steht.
Das ist aber schon ganz schön krass, was Sie sagen. Sie haben von Angstzuständen gesprochen, von gewissen Lähmungserscheinungen. Haben Sie die Vorwürfe gegen Dieter Wedel eigentlich überrascht, so wie Sie ihn persönlich kennengelernt haben?
In diesem Ausmaß haben mich die Vorwürfe komplett überrascht. Ich habe ja Dieter Wedel viel später getroffen, nämlich 2006, wo ich die erste Arbeit mit ihm gemacht habe, noch in Worms. Seit 2006 bis heute oder bis ins letzte Jahr haben wir insgesamt 4 Stücke gemacht und über mehrere weitere Stücke gesprochen, perspektivisch. Für mich ist es ja, stellt sich das ja ganz anders dar. Ich verliere dort einen künstlerischen Partner, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, der zu mir durchgängig intelligent und höflich sich mir gegenüber verhalten hat.
Das heißt, Sie hatten keine Angstzustände?
Überhaupt
Sie
nicht, persönlich. Gar nicht, im Gegenteil.
Sie haben es aber bei anderen Kollegen erlebt.
Ich habe es schon auch erlebt und lese ja auch diese Vorwürfe, die ja teilweise sehr, sehr weit gehen. Ich meine jetzt gar nicht nur die konkreten, sondern auch in den Ahnungen, was das auslöst, was ein Mensch wie Dieter Wedel bei vielen Menschen ausgelöst hat. Ja, einfach schon bevor überhaupt eine Art von Attacke in irgendeiner Weise stattgefunden hat, sondern auch durch sein Wesen viele Menschen in eine Lähmung kommen. Das meinte ich eigentlich eher.
Vielleicht haben Sie das so nicht empfunden, weil Sie auch ein Mann sind.
Ich glaube schon sagen zu können, dass ich auch erlebt habe, dass Männer unter Druck geraten sind auf den Proben, aber in einem ganz künstlerischen Kontext. Wie ich das finde, das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube grundsätzlich, dass man über Motivation langfristig mehr erreicht, weiß aber, dass sehr verschiedene Wege, und da sprechen wir jetzt ja nur über den künstlerischen Prozess des Druckaufbaus, dass sehr, sehr große und gute Ergebnisse erzielt wurden. Wie sage ich jetzt, irgendein Beispiel, Fassbinder oder wie? Also gibt genug Beispiele von sozusagen, das ist ja auch alles gewälzt worden in tollen Artikeln, überhaupt, was erreichen wir, indem wir Druck ausüben auf andere? Und was macht das? Was ist die Biografie des Einzelnen? Ja, was geht da kaputt?
Sie haben eben das Thema Hierarchien am Theater erwähnt. Heißt das, das verleitet bei denen, die oben stehen, unbedingt zu einem gewissen Machtmissbrauch? Ist es automatisch der Fall?
Unbedingt ist das nicht so. Die Versuchung ist sehr groß, weil egal, ob du viel Geld hast oder viel Macht hast, viel Wissen hast, die Verantwortung wächst. Der Umgang damit, mit diesen großen Ressourcen, mit dieser Potenz, die da drin steckt, dafür braucht man ja auch einen Funken Weisheit, Menschenkenntnis, dass du weißt, wie gehe ich damit um?
Wie versuchen Sie in der Rolle des Regisseurs fair zu bleiben?
Ich versuche mich gut vorzubereiten, einen Anspruch zu haben an die Sache, die wir da auf die Beine stellen, ein Stück zu lesen, dem ich mich verpflichtet fühle, inhaltlich, und zu sagen, ich erwarte schon in der Auswahl, dass diejenigen, die daran beteiligt sind, an diesem Strang mitziehen. auch teilweise in Richtungen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also so viel Eigenkreativität muss ja irgendwie möglich sein, dass da auch Dinge passieren, die ich nicht ahne. Auch Spannungen zwischen den Kollegen gibt es fast immer, wo man sagt, wann greift man da ein, sobald es den anderen massiv beschädigt. Solange es zu einem Wehren kommt, also ein Struggle, ein kleiner Kampf, der auch mit den Figuren zu tun hat, weil sie ja das Leben darstellen. Ich kriege ja im Leben auch nicht alles geschenkt, sondern muss mir die Dinge mir abbringen und auch dem anderen abbringen und meinen Standpunkt irgendwie durchsetzen. Diese Art von Bühnenkampf, der ist, glaube ich, erlaubt und auch gebraucht. Und den muss man auch als Regisseur zulassen. Manchmal muss man ihn sogar etwas provozieren. Vielleicht hatte ich auch sehr schöne Anekdoten zum Beispiel, ja, wo man sagt, man traut sich das heute fast gar nicht mehr zu sagen, dass ich zum Beispiel hier auch mich bei Hexenjagd mit Dieter Wedel über einen Kollegen versucht habe zu beschweren, ist vielleicht das falsche Wort, ist eh verpönt, darf man nie machen, aber gesagt habe, wieso muss er da ständig dies und das machen auf der Bühne? Und Herr Wedel zu mir sagte, das müssen Sie jetzt auch mal ein bisschen genießen, dass das nicht immer alles so mit Eitel und Freude und gemeinsam und so weiter, sondern dass es gewisse Spannungen gibt, die ganz manchmal ganz privater Natur sind. Und wir sind auch dazu aufgefordert, nicht nur unser Äußeres, auch unser Wesen, unser Temperament, unsere Gedanken, auch manchmal unsere Blödheit, in die Waagschale zu werfen und relativ ehrlich damit umzugehen. Also unser Instrument, um es zu vergleichen mit den Musikern, die ja immer sozusagen sehr persönlich, aber immer auch außerhalb von sich agieren, ja, mit dem, was sie tun. Jetzt Sänger, sage ich mal, ausgenommen, aber ein Pianist oder ein Geiger ja immer noch neben sich etwas hat. Und ich muss mit meinem Gesicht, mit meinen Augen dafür gerade stehen, dass ein Regisseur sagt, du guckst so blöd. Und das ist auch manchmal, tut das wahnsinnig weh. Das sind ganz persönliche Sachen und dann gibt es auch Stolz und zu sagen, aber ich gucke trotzdem so oder manchmal geht man auch wahnsinnig geknickt nach Hause, ja, weil du sagst, wahrscheinlich habe ich einfach diesen blöden Blick, ich finde keinen anderen und trotzdem sollst du dann mit deiner Familie oder deinen Freunden danach dich an den Tisch setzen und Spaghetti essen und dann so normal funktionieren und einfach umschalten, den Schalter umlegen und sagen, nee, das bin ich jetzt gar nicht, ja, das hat alles nichts mit mir zu tun, was hier gerade 4 Stunden auf der Probe passiert.
Schizophren. Ich habe bei der Berlinale vor ein paar Monaten Peter Simonischek zum Interview getroffen. Kennen Sie natürlich, der österreichische Schauspieler, der den Toni Erdmann gespielt hat in Maren Ades Kinofilm, gleichnamigen Kinofilm. Und der ist ja auch wie Sie zuallererst ein Bühnenschauspieler und lebt auch wie Sie in Wien. Und ich habe mit ihm auch über die MeToo-Debatte gesprochen und er hat gemeint, ein Theater funktioniert generell wie der Vatikan, nämlich nach einem feudalen System, aber er findet, die MeToo-Debatte hat doch schon einiges verändert zum Guten.
Ich bin der Meinung, dass nichts mehr so ist wie vor 2 Jahren. Keiner macht mehr diese Kessensprüche. Ich könnte Ihnen da einige Sachen erzählen von Regisseuren. Da sage ich, entschuldige, wie heißt denn diese Kostümassistentin, wie heißt die denn? Welche da drüben? Ach, sag doch einmal, ach, Klamottenfotze, dann hört die dich schon, ja? Und dann sagen die natürlich, ey Mann, bitte komm, jetzt lass das doch mal. Mich öden diese Sprüche so an und so, ja? Ich glaube, das wäre jetzt, würde keiner mehr so blöde Sachen am Set sagen. Das ist zumindest schon mal passiert.
Stimmen Sie ihm dazu?
Es ist immer noch ein heißes Thema. Ich glaube, dass tatsächlich diese Form der Entgleisung nicht mehr so einfach möglich ist. Zumindest würde es sofort kommentiert werden und es wäre ein Thema. Es gibt eine Sensibilität, die eindeutig durch diese Debatte ausgelöst worden ist. Ob das langfristig dann was ändert, muss man gucken. Auch bei diesem Beispiel, was Peter dort gerade gebracht hat, war ich nicht dabei. Der Ton macht die Musik. Ob man über das Wort, was da gefallen ist, ob man das jetzt in einem anderen Ton sagen kann, wäre ich auch nicht so sicher. Geschmacklos auf jeden Fall, sehr klar.
Gibt es denn hier im Ensemble bei den Bad Hersfelder Festspielen irgendwelche Benimmregeln, die Sie untereinander ausgemacht haben, dass gar nicht erst solche Probleme in diese Richtung entstehen?
Überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo sie entstehen sollen mit diesen Menschen, die wir hier sind. Wir arbeiten von morgens bis abends und sind auch ausgelassen und auch übermütig hin und wieder. Aber in diesem Sinne nicht, gibt es keine Übergriffigkeiten. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin jetzt im 3. Jahr hier, gab es vorher auch nicht.
Dankeschön für das Gespräch,
ja,
Christian Nickel.
Danke.
Er spielt den Peer Gynt bei den Bad Hersfelder Festspielen in diesem Jahr. Alles, was Sie sonst noch wissen müssen über das weitere Festivalprogramm und den Podcast dieser Sendung, finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.